NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Herwarth ist durch. Die Auswirkungen des Sturms sind aber auch heute noch deutlich zu spüren, vor allem im Norden. Dort ist ein Öltanker auf Grund gelaufen. Da schauen wir nachher mal hin. Aber nicht nur das Wetter macht Kapriolen, auch der Klimawandel schlägt zu. Die Konzentration an Treibhausgas steigt im Rekordtempo, so eine neue Studie. Deren Inhalt fassen wir gleich zusammen. Und wir betreten in Bericht und Kommentar die wunderbare Welt der Separatisten. So hat eine Kollegin das überschrieben, was im Moment passiert zwischen Madrid, Barcelona und neuerdings Brüssel. Als erstes aber die USA. Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. So lautet der Vorwurf, den der frühere FBI-Chef Robert Mueller untersucht. Er ist Sonderermittler und er prüft unter anderem, ob der Wahlkampf von Donald Trump von Russland beeinflusst worden ist. Jetzt hat sich einer der Hauptverdächtigen den Behörden gestellt. Paul Manafort, der ehemalige Wahlkampfmanager Trumps. Und das alles ist vermutlich nur der Anfang einer Affäre, die bis ins Weiße Haus reicht. Aus Washington, Martin Ganselmeier.
Ende Juli war Manaforts Wohnung von FBI-Agenten durchsucht worden. Dabei wurden zahlreiche Finanzunterlagen beschlagnahmt. Rick Gates war nicht nur Manaforts Geschäftspartner, sondern auch die Nummer 2 in Trumps Wahlkampfteam. Nach dem Rücktritt Manaforts als Wahlkampfmanager blieb Rick Gates an Bord, half bei der Organisation der Amtseinführungsfeier und gründete später ein politisches Aktionskomitee, um Spenden für Donald Trump zu sammeln. Der US-Präsident ließ sich von seinen Rechtsexperten über die Anklage gegen seine früheren Wahlkampfmanager briefen. Anschließend äußerte er sich über Twitter: Sorry, das liegt Jahre zurück, bevor Paul Manafort Mitglied im Wahlkampfteam wurde, so Trump. Hinweise auf eine illegale Verbindung zwischen seinem Wahlkampfteam und der russischen Regierung enthalte die Anklage nicht, betonte Trump und fügte hinzu: Warum werden nicht die betrügerische Hillary und die Demokraten untersucht? Nach Einschätzung von Rechtsexperten gibt es in der Anklageschrift tatsächlich keine Hinweise auf illegale Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung. Allerdings, so der frühere Harvard-Professor Alan Dershowitz im Sender Fox News, gehört es zur Strategie eines Sonderermittlers, einen wegen anderer Vergehen Angeklagten zur Kooperation zu bewegen.
What they're saying to him is, we got you now.
Sie sagen ihm: Jetzt haben wir dich. Und wenn du uns etwas über Trump und seine Kampagne sagen kannst und über illegale Verbindungen, dann können wir dich vor dem Gefängnis bewahren. Es geht um einen Hebel. So arbeiten Ankläger. Um sich zu retten, könnte Paul Manafort beispielsweise den früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn belasten. Der wiederum könnte Hinweise liefern, die letztlich Donald Trump selbst betreffen, so Rechtsexperte Alan Dershowitz. Und wenn es gelingt, Manafort zur Aussage gegen den Nächsthöheren zu bewegen und dann der gegen den wieder Nächsthöheren aussagt, dann fallen irgendwann die Dominosteine. Das macht das Endziel angreifbar. Sprich, Donald Trump selbst oder sein direktes Umfeld. In jedem Fall ist die jüngste Entwicklung für den amerikanischen Präsidenten ärgerlich. Wollte er doch in dieser Woche wichtige Weichenstellungen für seine große Steuerreform treffen. Nun wird erneut das Thema Russland-Connection die Schlagzeilen bestimmen. Und die Hoffnung Trumps auf ein schnelles Ende der Ermittlungen dürfte er erst einmal begraben.
Bericht von Martin Ganselmeier. Nun nach Berlin zu den Gesprächen in Sachen Jamaika-Koalition. Es hat der Atmosphäre gut getan, sagt Horst Seehofer. Und er meint das gestrige Grundsatzgespräch der Spitzen von Union, FDP und Grünen. Und das wäre ja schon mal was als Grundlage für weitere Verhandlungen heute. Da ging es um, mal eben nachgucken, Bildung, Forschung, Innovation, Digitales, um Arbeit, Soziales, Gesundheit und innere Sicherheit. Also quasi um alles. Christoph Prössl in Berlin hat das alles beobachtet. Herr Prössl, vor wenigen Minuten sind die Generalsekretäre vor die Presse gegangen. Was haben Sie gesagt?
Es gab ein Papier zum Thema Bildung und Forschung und auch ein Papier zum Thema Digitales. Und der CDU-Politiker Peter Tauber, der hat dann dargelegt, worum es in der Einigung geht. Weltweit soll Deutschland führend bleiben. Der Wirtschaftsstandort soll gestärkt werden. Und das eben durch mehr Bildung, durch bessere Bildung. 10% des Bruttoinlandsproduktes, also der jährlichen Wirtschaftsleistung Deutschlands, soll für Bildung ausgegeben werden. Für die Bereiche Forschung Forschung und Entwicklung noch einmal 3,5 des Bruttoinlandsproduktes. Und so möchte man Schulen stärken. Man möchte auch über das Kooperationsverbot nachdenken. Also die Möglichkeit verbessern, dass der Bund eben einfacher Schulen unterstützen kann. Beim Thema Digitalisierung, da geht es den vier Parteien vor allem um die Themen Breitbandausbau, Glasfasernetz und 5G-Technologie. Die soll ausgerollt werden, damit es in Zukunft weniger Funklöcher gibt.
Das ist dann wahrscheinlich das einfachere Kapitel gewesen, also Bildung, Forschung, Innovation, Digitales. Was ist mit den anderen Themen? Die klingen für mich sehr viel schwieriger, Soziales beispielsweise oder innere Sicherheit.
Da haben Sie vollkommen recht. Das Thema Arbeit und Soziales, ich glaube, da hätten viele Journalisten lieber ein Papier zu gehabt. Vor allem, weil am heutigen Tage da ja dann auch noch Vorschläge diskutiert wurden, die mit Sicherheit viel Sprengstoff beinhalten. Also das CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn sprach von der Rente mit 63, die man ja auslaufen lassen könnte. Das war ja vornehmlich ein Projekt der Sozialdemokraten. Und auch bei der FDP kann man darüber nachdenken. Äußerungen aus der Partei deuten darauf hin, dass nicht alle Projekte der Großen Koalition, vor allem wenn sie teuer sind, das ist die Interpretation der FDP, einfach übernommen werden sollen. Das heißt, es könnte sehr interessant sein, was genau zu diesem Punkt in einem solchen Papier, was es ja bislang noch nicht gibt, stehen würde.
Da muss also weiter verhandelt werden. Es gibt eine ganze Reihe von Zitaten. Horst Seehofer habe ich gerade schon zu Wort kommen lassen, indirekt. Dann gibt es noch den sachsen-anhaltinischen Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, der gesagt hat, er sieht nahezu überall Einigungschancen, außer bei Migration und Klimaschutz. Wie kann es denn bei diesen wirklich hakligen Themen weitergehen?
Das ist die spannende Frage. Darüber ist gestern schon in der kleinsten Runde, in der Spitzenrunde diskutiert worden, damit man dort also Leitlinien findet. Und weitergehen soll es dann am Donnerstag in den Sondierungsgruppen. Da ist nicht die Frage Klimaschutz ja oder nein, sondern wie. Und da gibt es eben einen sehr großen Dissens. Und beim Thema Flüchtlinge, Migration, Asyl, da kristallisiert sich eigentlich heraus, dass nicht die Obergrenze, die ja längst nicht mehr so heißen darf, das Problem ist, sondern viel mehr das Thema Familienzusammenführung. Da pochen vor allem die Grünen drauf, die argumentieren, dass es eben für die Integration gut ist, wenn eben auch subsidiär Schutzbedürftige, also beispielsweise Flüchtlinge aus Syrien, ihre Familien mit nachholen dürfen nach Deutschland.
Christoph Prössl bleibt dran an den Koalitionsgesprächen in Sachen Jamaika. Vielen Dank erstmal für den Stand jetzt um 18.38 Uhr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Mittlerweile wird es sehr grundsätzlich zwischen Madrid und Barcelona. Die spanische Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont und Angehörige seiner Regierung. Und diese Vorwürfe, die sind so massiv, wie sie nur sein können. Sie lauten auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder. Parallel dazu hat heute die Zentralregierung die Amtsgeschäfte in Katalonien übernommen. Und Puigdemont selbst ist inzwischen nach Belgien gereist. Wie das kommt, weiß Kai Küstner.
Es ist kein Zufall, dass sich der abgesetzte katalanische Regierungschef als Reiseziel ausgerechnet Belgien ausgesucht hat. Darf er gerade hier doch erwarten, dass ihm nicht nur Feindseligkeit entgegenschlägt. Vor allem von Seiten jener mächtigen Partei, die in Belgien seit Jahren ebenfalls separatistische Ziele verfolgt, der rechtspopulistischen NWA. Belgiens Minister für Asyl und Migration, Theo Franken, gehört dieser Partei an und sprach dem öffentlich-rechtlichen Sender VRT am Wochenende diese Sätze ins Mikrofon.
Die Situation in Katalonien ist...
In Katalonien ist so eskaliert, dass es realistisch ist anzunehmen, dass Menschen von dort in Belgien Asyl beantragen werden. Das können sie auch. Rechtlich geht das. Sie können den Antrag stellen und werden dann beschützt, wie alle anderen Asylsuchenden auch. Dass Puigdemont wirklich Chancen auf Asyl in Belgien hätte, ziehen Juristen jedoch in Zweifel. Unzweifelhaft ist hingegen, dass Franken damit eine freundliche Einladung an den abgesetzten katalanischen Regierungschef aussprach, gegen den in Spanien mittlerweile Anklage erhoben wurde und dem der Rest Europas Verfassungsbruch vorwirft. Der belgische Minister brüskierte damit seinen eigenen Regierungschef, die gesamte EU und die spanische Regierung, die auch wenig amüsiert reagierte, sowieso. Dass das den Spaniern nicht gefällt, mag sein. Das war ja bei den Basken damals auch schon so. Aber das ist deren Problem, nicht meins.
Das ist nicht mein Problem.
Meint Theo Franken. Die Reise Puigdemonts ins Herz Europas macht die Sache nun noch schwieriger. Für Belgiens Regierung, aber letztlich auch für die EU. Mag sein, dass es dem Katalanen letztlich um beides geht. Seine Chancen auf politisches Asyl in Belgien auszuloten und sich gleichzeitig zu vergewissern, dass er noch Freunde hat in Europa. und die er vor allem in der NWA sucht, einer Partei, die sich eigentlich die Abspaltung Flanderns und damit die Zerlegung Belgiens vorgenommen hat. Nur kann sie dieses Ziel derzeit nicht gar so offensiv vorantreiben, weil sie Teil der Regierungskoalition auf nationaler Ebene ist. Nun aber scheinen sich zumindest einige NWA-Politiker von den Katalanen inspiriert zu fühlen. Ein Abgeordneter warb sogleich dafür, die EU möge doch bitte das unabhängige Katalonien anerkennen. So weit ging Minister Franken zwar nicht, aber er stellte damit doch klar, mit wem er in diesem Konflikt eigentlich sympathisiert. Das ist unzulässig, inakzeptabel und unglaublich, dass ein europäischer Minister mit so einer Aussage Öl ins Feuer gießt. Ärgert sich die spanische Europaabgeordnete Veronika Fontanier. Dieselbe Formulierung verwendete auch Belgiens Regierungschef Charles Michel. Asyl für Herrn Puigdemont stehe absolut nicht auf der Tagesordnung, stellte Michel klar und fügte an die Adresse seines Ministers noch an, ich verlange von Theo Franken, dass er kein weiteres Öl ins Feuer gießt.
Was unternehmen abgesetzte Regierungschefs? Sie fliehen in ein anderes Land und bitten dort um Asyl. Was man schon mal gehört hat aus fernen Erdteilen und finsteren Diktaturen, das passiert jetzt offenbar auch in Europa. Der ehemalige katalanische Regierungschef Puigdemont ist inzwischen in Brüssel, nachdem ihm ein flämischer separatistischer Politiker Zuflucht angeboten hatte. Was ist das jetzt? Hilfe in höchster Not oder eine politische Groteske? Hier ist die Meinung von Karin Bentsch.
Es ist skurril, was da gerade im katalanischen Politthriller passiert. Flämische Separatisten in Belgien unterstützen katalanische Separatisten. Schon am Wochenende hatte der belgische Migrationsminister Theo Franken Vorschub geleistet. Der Rechtspopulist und Separatist hatte ganz deutlich Sympathie für Puigdemont bekundet und ließ die Bombe platzen, indem er sagte, es wäre nicht unrealistisch, dass der Katalane Asyl in Belgien beantragt. Das war eindeutig als Einladung gemeint und wohl auch als Provokation gegen die belgische Regierung, die Frankens Vorstoß scharf kritisiert hat. Rechtlich ist es möglich, dass ein EU-Bürger einen Asylantrag in Belgien stellt. Doch im Fall Puigdemont ist es sehr zweifelhaft, ob ein solcher Antrag erfolgreich wäre. Glaubt man belgischen Medien, trifft der abgesetzte katalanische Regierungschef Anwälte und politische Vertreter in Brüssel. Und das genau an dem Tag, an dem die spanische Generalstaatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben hat. Klingt nicht nach einem Zufall, sondern eher danach, dass Puigdemont die juristischen Möglichkeiten ausloten will und sich möglicherweise einer Verhaftung in seiner Heimat entziehen will. Skurril ist auch, dass Puigdemont nun in Brüssel ist, an dem Ort, an dem die EU-Kommission sitzt, die sich bislang nicht in den Konflikt zwischen Katalonien und Spanien einmischen wollte, weil sie ihn als eine innere Angelegenheit Spaniens bewertet. Der Flame Theo Franken, der die Asyleinladung ins Spiel gebracht hatte, er benutzt den Separatismuskonflikt in Spanien wohl auch, um die Abspaltungsdiskussion in Belgien zu befeuern. Denn seine Partei, die NWA, will seit langem, dass Flandern unabhängig von Belgien wird. Allerdings nicht Knall auf Fall, wie die katalanischen Separatisten das wollen, sondern in einem schleichenden Prozess, in dem Flandern immer mehr Rechte bekommt und irgendwann ein eigenständiges Land wird. Es ist kein Zufall, dass Theo Franken Öl ins Separatistenfeuer gegossen hat, während Hunderttausende Katalanen gegen die Abspaltung ihrer Region von Spanien demonstrierten. Franken will den Konflikt am Köcheln halten, in einer Zeit, in der viele Menschen deutlich machen, dass sie beides sein können und wollen, Katalanen und Spanier. Und genau das ist der Grundgedanke der Europäischen Union: Einheit in Vielfalt. Das haben die Separatisten in Katalonien nicht verstanden und das will auch Theo Franken aus Flandern nicht verstehen. Es ist höchste Zeit, dass mehr Menschen in Europa auf die Straße gehen und klarmachen, dass sie zusammenleben wollen, nicht getrennt. Und dass eine Minderheit von Separatisten keine Chance hat, Europa zu zersplittern.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Karin Bentsch. Herwart ist abgezogen. Das Sturmtief von gestern hinterlässt aber allerlei Folgen, vor allem im Norden und Osten der Republik. Abgedeckte Häuser, umgestürzte Baugerüste, überflutete Straßen. Außerdem gab es allein in Deutschland 3 Tote und mehrere Verletzte. Der Zugverkehr heute kommt nur so langsam wieder in die Nähe des Fahrplans. Auf Wangerooge, wie gesagt, auf Wangerooge darüber hinaus, das wollte ich sagen, muss der verwüstete Strand wieder aufgeschüttet werden. Und vor Langeoog ist ein 220 Meter Öltanker auf Grund gelaufen, der wieder flott gemacht werden muss. Mareike Lange.
Heute Abend gegen 19.30 Uhr sollte eigentlich der nächste Versuch gestartet werden. Doch nun steht fest, die Glory Amsterdam wird vorerst weiter auf der Sandbank kurz vor der ostfriesischen Nordseeinsel Langeoog bleiben, sagt der Leiter des Havariekommandos Hans-Werner Monsees.
Da draußen hält sich das Wetter natürlich etwas länger. Auch wenn man hier an Land sagt, Mensch, ist ja schon wieder Sonnenschein und alles in Ordnung. Die Wellen, die sich aufgebaut haben, die bauen sich natürlich auch erst ganz langsam wieder ab da draußen. Also die Wetterverhältnisse sind nicht mehr so katastrophal, wie sie gestern waren, aber auch noch nicht so gut, wie wir sie uns erhoffen, wie wir sie brauchen, um diese ganze Bergung damit unterstützen zu können.
Fachleute sind auf dem Frachter. Gemeinsam mit dem Havariekommando arbeiten sie an einem Konzept, das Schiff zu bergen. Neben den Experten sind auch noch die 22 Besatzungsmitglieder an Bord des unbeladenen Schüttgutfrachters. Ihnen gehe es gut, niemand sei verletzt, heißt es. Derzeit sei die Lage stabil, so Monsees. Das Schiff ist zwar unbeladen, hat aber 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Treibstoff an Bord. Sollten diese ins Meer auslaufen, droht eine Ölkatastrophe.
Die Gefahr ist im Moment nicht gegeben, dass er auseinanderbricht. Allerdings wird sich das heute auch genau angeschaut, wie der Zustand des Schiffes ist. Wir haben ja eine rot-chinesische Besatzung, die natürlich auch große Sprachschwierigkeiten hat. Das muss man immer konstatieren dabei.
Noch sei allerdings unklar, wann die Glory Amsterdam freigeschleppt werden könne. Anders sieht es auf dem Festland aus. Dort ist die Lage schon etwas entspannter. Im Fernverkehr rollen beispielsweise wieder Züge zwischen Hannover und Berlin, Hannover und Magdeburg sowie zwischen Münster und Norddeich. Allerdings müssen Bahnreisende weiter damit rechnen, dass sich einzelne Züge verspäten oder komplett ausfallen. Besonders betroffen sind laut Bahn Hamburg und Schleswig-Holstein. Angesichts der erneuten Zugausfälle wegen umgestürzter Bäume gibt es Kritik an der Deutschen Bahn. Metronomsprecher Björn Pamparin.
Die Lösung wäre aus unserer Sicht sehr einfach. 15 Meter rechts und links der Gleise, keine hohen Bäume, sondern niedrigen Bewuchs, Büsche, dann hätten wir diese großen Probleme nicht. Das ist in der Vergangenheit zu wenig oder versäumt worden. Von dem Eigentümer der Gleisanlagen und der Bahnanlagen, das ist die DB Netz AG, also die Deutsche Bahn im weitesten Sinne.
Ja, harte Vorwürfe also gegen die Bahn. Mal sehen, wie da die Antwort lauten wird. Ab morgen sollen die meisten Züge übrigens dann wieder fahrplanmäßig rollen, auch auf den Strecken Frankfurt, Erfurt, Berlin, Hamburg-Westerland, Hamburg-Kiel, Hamburg-Stralsund und Berlin-Stralsund. Das mit solchen schweren Herbststürmen, das ist Wetter, oder? Ist das schon Klima mittlerweile? Schlägt der Klimawandel bereits unübersehbar zu? Die Weltwetterorganisation der Vereinten Nationen, WMO, sagt jetzt in einer Studie, die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre ist noch nie so schnell gestiegen wie im laufenden Jahr. Das führt zu höheren Meerestemperaturen und zu Dürren an Land, so die WMO heute in Genf. Über den Rekordstand bei den Treibhausgasen Julia Kastein.
Auf solche Rekorde würde der Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie, kurz WMO, sicher gerne verzichten. Entsprechend desillusioniert wirkte der Finne Petteri Taalas, als er heute in Genf die jüngsten Erkenntnisse seiner Organisation in Sachen Kohlendioxid und Klima verkündete. Wir haben den Rekord bei der Konzentration der wichtigsten Treibhausgase in der Atmosphäre gebrochen. Und wir haben auch noch nie einen so schnellen Anstieg der CO2-Konzentration gesehen wie im vergangenen Jahr. Was den Forschern des WMO besonders Sorgen macht, das rasante Tempo, mit dem sich die Konzentration der Klimaerwärmer in der Atmosphäre erhöht. Seit 1990, so heißt es in der Studie, ist die um 40% angestiegen und allein im vergangenen Jahr um 2,5%. Oksana Tarasova ist eine Autorin der Studie. Was wir heute in der Atmosphäre anrichten, ist mindestens 10 bis 20 Mal so schnell als bislang alles, was wir in der Geschichte des Planeten beobachtet haben. Mittlerweile hat sich so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre angesammelt, wie zuletzt vor gut 3 Millionen Jahren im Pliozän, so die Wissenschaftler. Damals war es auf der Erde im Schnitt 2 bis 3 Grad wärmer als heute, die Meeresspiegel um bis zu 20 Meter höher, Grönland war eisfrei und große Teile der Antarktis geschmolzen. Und wenn nichts unternommen wird, dann könnte sich das Klima auch diesmal wieder so dramatisch verändern, mit verheerenden Konsequenzen für die Menschen, warnt WMO-Generalsekretär Taalas.
Im schlimmsten Fall hätten wir dann nicht mehr genügend Ressourcen, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. Viele Küstenstädte würden unter den steigenden Meeresspiegeln leiden. Bis zu 50 Meter höher wären da möglich. Es würde mehr Tropenstürme geben mit erheblichen Schäden. Die Forscher machen eine Kombination von Gründen für den starken CO2-Anstieg verantwortlich. Einmal sei das natürliche Klimaphänomen El Niño im Pazifik in der Saison 2015-16 besonders ausgeprägt gewesen. Aber die Hauptrolle spielt nach Ansicht von WMO-Chef Thalers der Mensch und seine Gewohnheiten. Wir verbrennen immer noch fossile Energieträger, Erdöl, Kohle, Erdgas. Der Verbrauch ist da wieder gestiegen, trotz des Klimaschutzabkommens vor 2 Jahren. Noch aber sei es nicht zu spät, meint der Zürcher Klimaforscher Reto Knutti.
Wir können den Klimawandel nicht vollständig stoppen oder sogar rückgängig machen. Das ist unmöglich. Wir können höchstens versuchen, ihn zu begrenzen. Das wäre technisch machbar, wirtschaftlich eigentlich bezahlbar, aber es braucht natürlich den politischen Willen, um es zu tun. Und der fehlt im Moment noch.
Ob Knutti mit dieser Einschätzung recht hat, wird sich schon in der kommenden Woche in Bonn zeigen. Bei der Klimakonferenz dort soll über mögliche Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaziels beraten werden. Entscheidungen aber werden noch nicht erwartet.
Und nochmal Folgen eines Sturms. Über einen Monat nach Hurricane Maria sind immer noch weite Teile der Karibikinsel Puerto Rico ohne Strom. Das mit den Reparaturarbeiten beauftragte Energieunternehmen sollte das Elektrizitätsnetz schnellstmöglich wiederherstellen. Aber davon ist bisher nicht viel zu spüren. Etliche der 3,5 Millionen Menschen auf Puerto Rico haben mittlerweile das Gefühl, US-Bürger zweiter Klasse zu sein. Thorsten Teichmann.
Wenn es Nacht wird auf der Insel, bleiben die Lichter aus. Und das schon seit fast 6 Wochen, seit Hurricane Maria. Jetzt kündigt der lokale Energieversorger den Vertrag mit einem Unternehmen, das Überlandleitungen und Stromanschlüsse reparieren sollte. Der Gouverneur des US-Gebiets, Rosselló, verteidigt die Entscheidung. Es gibt zwei entgegengesetzte Fragen. Wie schnell bekommen wir wieder Strom? Und was ergeben die Ermittlungen zum Vertrag mit Whitefish Energy? Der Vertrag mit Whitefish, einem Zwei-Mann-Betrieb aus dem Bundesstaat Montana, war in die Kritik geraten. Es geht um 300 Millionen US-Dollar. Puerto Rico hatte den Auftrag nicht ausgeschrieben. Die bankrotte Stromgesellschaft vergab die Arbeiten bereits vor dem Sturm nach Montana. Die Auftragnehmer stammen zudem aus dem Heimatort von US-Innenminister Zinke, kritisieren Abgeordnete wie Senatorin Maria Cantwell. Thema sind, wie der Vertrag zustande kam und der Vertrag an sich. So heißt es im Vertragstext, die US-Behörde FEMA habe die Vereinbarung überprüft. Das ist offenbar nicht der Fall. Mittlerweile ermittle auch die Staatsanwaltschaft, berichtet der Radiosender NPR. Whitefish Energy spricht von einer Hexenjagd. Innenminister Zinke weist alle Vorwürfe der Einflussnahme zurück. Und auch der Chef des Energieversorgers in Puerto Rico, Ramos, sagt, der Vertrag sei in Ordnung. Ich will klarstellen, dass die Kündigung des Vertrags nicht bedeutet, dass wir vom Vorgehen in Katastrophenfällen abgewichen sind oder etwas Illegales geschehen ist. Wir sind uns da ganz sicher. Das ursprüngliche Ziel, bis Mitte Dezember 95% aller Überlandleitungen und Stromanschlüsse für Haushalte zu reparieren, wird wohl nicht zu halten sein.
Bericht von Thorsten Teichmann für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Diese Meldung aus Moskau ist bemerkenswert. Russlands Präsident Wladimir Putin hat heute die Unterdrückung der Stalinzeit kritisiert. Sie hätten der Nation einen Schlag versetzt, dessen Folgen bis heute spürbar seien, so Putin bei der Eröffnung einer Gedenkstätte für Verfolgte von Säuberungsaktionen unter Diktator Stalin. Für so etwas gäbe es keine Rechtfertigung, wird Putin heute zitiert. Hintergründe von Hermann Krause.
Die Pläne für das Denkmal der Trauer sind mehrere Jahrzehnte alt, lagen schon zu Sowjetzeiten unter Brezhnev oder Gorbatschow auf dem Tisch, aber verschwanden dann wieder in den Schubladen des Kreml, bis Wladimir Putin vor 2 Jahren auf einer Tagung des Menschenrechtsrates in Moskau sagte, das ist eine der bittersten und schwierigsten Seiten in der Geschichte unseres Vaterlandes. Aber sie ist für uns genauso wichtig wie die Geschichte des Sieges und der Triumphe. Damit meinte Wladimir Putin die Stalin-Ära, die von 1922 bis 1953 andauerte, bis zum Tod des Diktators. Mindestens 11 Millionen, vielleicht aber auch mehr als 20 oder sogar 30 Millionen Menschen waren Opfer des Regimes, willkürlich oder gezielt verhaftet, gefoltert, getötet oder verschleppt in die Gulags. Eine Zeit lang sah es so aus, als wolle sich die heutige russische Führung mit alledem nicht beschäftigen. Dann kam der Auftrag zum Bau des Denkmals, nun also doch das Bekenntnis zur Vergangenheit. Die anscheinend gesichtslosen Figuren haben doch Gesichter, denn jedermann kann an ihnen erkennen, wen man sehen möchte, seinen Nächsten, seinen Verwandten oder auch sich selbst, sagt der Bildhauer Georgi Frangulian, der das Memorial entworfen hat. 30 Meter lang, 6 Meter hoch, über 500 Figuren mit Köpfen, aber ohne Gesichter. Gefertigt wurden die Skulpturen in einer Fabrik in dem Moskauer Vorort Chimki. Frangulian: Hier ist alles mit Händen gemacht, kein Zentimeter ist umsonst. Diese Zeit damals war fürchterlich. Das Angstgefühl ist noch in jedem unserer Bürger vorhanden. Die Opfer sind nicht nur diejenigen, die erschossen wurden oder in den Lagern und Gefängnissen ums Leben kamen. Nein, das sind wir alle. Ich hoffe, dass das Denkmal eine Warnung sein wird. Darüber wird in einer Zeit, in der Stalin plötzlich wieder populär ist, durchaus gestritten. Deshalb sieht der Menschenrechtler Lev Ponomarev auch die jetzige Aktion durchaus kritisch. Ich hätte nie gedacht, dass das Denkmal zu einem Zeitpunkt geschaffen wird, wo das Land wieder in Richtung eines totalitären Regimes abgleitet. Andersdenkende werden wieder bekämpft. Schon wieder gibt es politische Gefangene bei uns in Russland. Es werden Gesetze verabschiedet, die quasi eine Kopie der stalinschen Gesetzgebung sind. Dass sich dadurch auch innenpolitisch etwas ändern könnte, dies hofft zumindest Roman Romanov, Direktor des Museums der Gulag-Opfer. Es gibt Leute, die sich über die heutigen Repressionen beklagen. Andererseits gibt es bei uns Menschen, die mehr Repressionen einfordern, die sogar wieder den Gulag in Russland haben wollen. Das hier ist vielleicht ein kleiner Schritt in Richtung Aufarbeitung dieses gesamten Themas.
Aus Moskau waren das Informationen von Hermann Krause. Die momentanen Wahlen in Kenia sind ein Beispiel dafür, wie es nicht laufen sollte. Den ersten Wahlgang hat das kenianische Verfassungsgericht für ungültig erklärt. Nun streiten sich Politiker über die Wiederholungswahl vom letzten Donnerstag. Die Opposition hatte diese Wahl boykottiert. Die Wahlbeteiligung war auf gut ein Drittel zurückgegangen. Und nun spricht Oppositionsführer Raila Odinga von Betrug. Alexander Göbel über die Lage in Kenia und über das Wahlergebnis, das wurde heute sehr feierlich verkündet.
Die Bomas of Kenya sind eine Touristenattraktion in Nairobi, ein originalgetreu nachgebautes afrikanisches Dorf mitten in der Stadt. Es steht für Kenias kulturelle Vielfalt und gleichzeitig für die Einheit des Landes. Für die Wahlkommission offenbar der perfekte Ort, um feierlich das Ergebnis dieser Präsidentschaftswahl 2.0 zu verkünden.
I hereby declare Mr. Uhuru Muigai Kenyatta.
Wafula Chebukati, der Vorsitzende der Wahlkommission, hatte es spannend gemacht. Über eine Stunde war er alle Wahlkreise Kenias und das jeweilige Abschneiden der Kandidaten durchgegangen, um dann bei dem Satz zu landen, auf den alle gewartet hatten und der doch keine Überraschung mehr war.
As President-elect and Deputy President-elect respectively.
Uhuru Kenyatta und sein Vize William Ruto sind mit 98% wiedergewählt. Ein haushohes Ergebnis, das durch eine historisch niedrige Wahlbeteiligung von kaum 39% relativiert wird. Aber das ging an diesem Abend im Jubel des Regierungslagers unter. Kenyatta nahm die schriftliche Bestätigung seiner Wahl entgegen.
Any other country experiencing the turns and twists.
Jedes andere Land wäre wohl an einem so schwierigen Wahlprozess zerbrochen. Kenia aber ist stark. Weder hat es all den Provokationen nachgegeben, noch der Politik der Dunkelheit. Lasst uns Frieden bewahren. Gott schütze Kenia und Gott schütze unsere Kraft, unsere Belastbarkeit.
God bless Kenya and God bless our resilience. Asante sana wenzangu.
Der Elefant im Raum war Raila Odinga, Oppositionsführer, Hoffnungsträger der Volksgruppe der Luo, schärfster Widersacher Kenyattas. Odinga hatte diese Neuwahl vor Gericht erstritten und er hat sie nun boykottiert, weil seine Forderungen nach Reformen und Neubesetzung der Wahlkommission nicht erfüllt wurden. Seine Anhänger hatte Odinga aufgerufen, der Wahl fernzubleiben und Widerstand zu leisten. Das Kalkül ging auf. In einigen Bezirken im Westen des Landes konnte keine Wahl stattfinden. Dafür gab es schwere Straßenschlachten in den Slums. Bei Zusammenstößen mit der Polizei starben zahlreiche Menschen. Odinga warf der Regierung vor, der Bevölkerung eine Wahl aufzuzwingen, die nicht frei, fair oder glaubwürdig sein könne. Und dann auch noch Kenianer fürs Nichtwählen zu erschießen. Unser Bündnis wird diese Wahl nicht akzeptieren, rief Odinga tausende Menschen am Sonntag im Slum von Kivangware zu. Der Oppositionsführer fordert eine Neuwahl, der Neuwahl innerhalb der nächsten 90 Tage. Darüber könnte nur das oberste Gericht entscheiden. Auf jeden Fall dürfte der juristische Streit über die Rechtmäßigkeit dieser Wahl erneut ausbrechen und der Machtkampf auch auf der Straße weitergehen.
Soweit aus Köln das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.